NDR Info. Echo des Tages.
Mit Michael Brocker. Schönen guten Abend zusammen. Die Hagia Sophia in Istanbul. In den vergangenen 85 Jahren war sie ein Museum. Seit heute ist sie wieder eine Moschee. Wir berichten gleich vom ersten Freitagsgebet, das ein großes und umstrittenes Ereignis war. Der diplomatische Konflikt zwischen den USA und China spitzt sich zu. Dazu meldet sich gleich unser Shanghai-Korrespondent. In Duisburg wiederum läuft seit ungefähr einer halben Stunde die Gedenkfeier zur Love Parade-Katastrophe 2010. Dorthin schalten wir in wenigen Minuten. Wir informieren Sie über das erste Kreuzfahrtschiff seit langem, das heute Abend von Hamburg ablegt. Corona hin oder her. Und außerdem geht es um die Formel 1. Sie startet bald wieder am Nürburgring. Als erstes aber in Bericht und Kommentar die Urlaubsrückkehrer. Die Gesundheitsminister des Bundes und der Länder haben heute darüber beraten, was man nun tun soll, wenn jetzt immer mehr Menschen aus den Ferien kommen und ihre Urlaubsziele womöglich Covid-19-Risikogebiete waren oder sind. Die Antwort lautet, so viel wie möglich testen, aber freiwillig. Ruth Kirchner in Berlin, wie soll das laufen mit den Tests?
Man unterscheidet zunächst, wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt. Das sind die Länder, die auf der Liste des RKI stehen, also beispielsweise die Türkei oder Ägypten. Die Urlauber sollen direkt an den Flughäfen getestet werden. An diesen Flughäfen sollen Testzentren eingerichtet werden und da werden dann diese Tests angeboten. Wer aus anderen Ländern zurückkehrt, der soll sich auch testen lassen, aber nicht direkt am Flughafen, sondern dann möglichst innerhalb von 3 Tagen in einer Klinik oder einer Arztpraxis.
Und was ist mit den vielen Reisenden, die jetzt unterwegs sind oder waren, sagen wir per Auto oder per Bahn?
Bei denen will man zunächst auch appellieren, dass sich möglichst viele Leute testen lassen. Was die Autofahrer angeht, natürlich keine Grenzkontrollen und keine Kontrollen an den Straßen, aber in Grenznähe durchaus stichpunktartige Kontrollen. So hat es die Berliner Gesundheitssenatorin, Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz, heute erläutert. Also da will man schon prüfen, ob jemand in einem Risikogebiet war, zum Beispiel Serbien. Und dann werden diese Leute daran erinnert, dass nach wie vor die Grundregel besteht, wer aus einem Risikogebiet zurückkommt, der muss erst einmal 2 Wochen in Quarantäne gehen. Es sei denn, er oder sie kann einen ganz aktuellen negativen Corona-Test nachweisen. Und es wird auch darüber nachgedacht, grenznah Möglichkeiten zu Testungen einzurichten, aber solche Teststellen gibt es bereits noch nicht.
Die Quarantäne wird natürlich in einem zweiten Schritt eine wichtige Rolle spielen. Kontrolliert die jemand?
Naja, also da hat man nicht so wirklich den Eindruck, dass das kontrolliert wird. Die Gesundheitsminister haben gesagt, sie wollen jetzt verstärkte Stichproben machen, weil eben diese Grundregel weiter besteht. Und sie appellieren natürlich ganz, ganz stark an das Verantwortungsbewusstsein der Menschen, an die Eigenverantwortung. Und sie sagen ja auch ganz deutlich, also auch ein negativer Test ist kein Freifahrtschein. Weiterhin gelten Maskenpflicht, Abstandsregeln, die ganzen Hygieneregeln. Denn auch so ein Test kann ja immer nur eine Momentaufnahme sein und selbst wenn man sich am Flughafen testen lässt, muss man ja eigentlich 2-3 Tage, eine Woche später einen zweiten Test machen und das Gleiche gilt natürlich auch bei der Quarantäne. Das liegt in der Eigenverantwortung, ob die Leute sich wirklich daran halten.
Ein anderer wichtiger Punkt dürfte sein, ob die Tests was kosten. Darüber ist ja in den vergangenen Tagen auch mehrfach berichtet worden. Haben die Minister dazu eine Äußerung abgegeben?
Zunächst einmal sind die Tests nicht nur freiwillig, sondern auch kostenlos und die Kosten tragen zunächst einmal Bund, Länder und die Krankenkassen. Mittelfristig denkt man darüber nach, beispielsweise an den Flughäfen, die Kosten über die Flughafengebühren mittelbar auf die Ticketpreise dann umzulegen. Also so steht es zumindest im Beschluss der Gesundheitsminister drin. Das muss man erstmal prüfen, ob das rechtlich geht und ob man dafür die rechtlichen Grundlagen schaffen kann. Aber wenn das dann käme, dann müssten die Urlauber selbst die Kosten tragen, eben über die höheren Ticketpreise. Aber zunächst einmal sind die Tests für die Urlauber kostenlos.
Ruth Kirchner war das für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Vielen Dank. Reisende soll man nicht aufhalten, sagt der Volksmund. Aber genau das wäre im Moment besser für Reiserückkehrer und den Rest der Bevölkerung. Es geht darum, wie wir es gehört haben, mit möglichst vielen Tests die Corona-Risiken zu vermindern, auch für die kommende Zeit. Die deutschen Gesundheitsminister haben dazu heute Ansagen gemacht. Sind diese Ansagen geeignet, das Ziel zu erreichen? Hier ist die Meinung von Claudia Plass.
Freiwillige, kostenlose Corona-Tests an Flughäfen. Die Einigung der Gesundheitsministerinnen und Minister setzt vor allem auf die Vernunft der Urlauber. Das ist grundsätzlich gut, greift aber zu kurz. Bei vielen Menschen hat sich zwar offenbar die Erkenntnis durchgesetzt, dass die Corona-Pandemie längst nicht vorüber ist und das Virus nur eingedämmt werden kann, indem die Regeln eingehalten werden. Abstand, Hygiene, Mundschutz. Jetzt aber muss der Praxistest zeigen, ob das auch funktioniert. Und da wird die höfliche Bitte, sich doch am Zielflughafen in die Schlange zu stellen und sich testen zu lassen, nicht reichen. Vor allem Urlauber, die aus einem Risikogebiet zurückkehren, sollten sich verpflichtend testen lassen müssen und zumindest einen Teil der Kosten dafür übernehmen. Denn auch das gehört zur Vernunft, sicherstellen, dass man nicht eine Infektion wieder nach Deutschland einschleppt und damit andere gefährdet. Überhaupt sinnvoll sind Tests an Flughäfen für alle anderen auch nur, wenn sie unmittelbar nach der Ankunft in großem Stil gemacht und zeitnah vor Ort ausgewertet werden. Und zwar noch bevor die Urlauber von wo auch immer weiterreisen in ihre Heimatorte. Das bedeutet mehr Personal an den Flughäfen und schnelle Meldeketten. Dafür muss nun schnell gesorgt werden. Auch die geplanten Aussteigekarten für Schiff-, Bus- und Bahnreisende erfüllen nur dann ihren Sinn, wenn sie von allen Reisenden ausgefüllt und entsprechend abgegeben und schnell bearbeitet werden. Gänzlich hilflos wirkt der Beschluss, Urlauber stichprobenartig zu kontrollieren, die mit dem Auto unterwegs sind. Schnelles Handeln ist also gefragt und vor allem bessere Kooperation der Gesundheitsminister. Das Klagen darüber, dass das Risiko derzeit sehr hoch sei, dass durch Urlaubsreisen Infektionen eingeschleppt werden, diese Erkenntnis hätte sich spätestens im Juni durchsetzen müssen, als der Bund die weltweite Reisewarnung aufgehoben und durch länderspezifische Warnungen ersetzt hatte. Nein, der Ballermann darf kein zweites Ischgl werden. Aber es reicht eben nicht, vor Nachlässigkeit zu warnen, um dann weiter besorgt auf die Bilder von feiernden Touristen auf Mallorca zu schauen und steigende Infektionen zu beklagen. Allerspätestens, als sich mit Ferienbeginn die ersten Touristen auf die Reise machten, wäre die Antwort auf die Frage nötig gewesen, was machen wir eigentlich, wenn die Menschen alle wieder zurückkehren. Jetzt muss schnell nachgesteuert werden, denn tausende Urlauber sind bereits zurück.
Der Kommentar im Echo des Tages von Claudia Plass. Der 24. Juli 2010 war ein tragischer Tag für Duisburg und den Rest der Republik. Damals ist die fröhlich laute Love Parade umgekippt in eine Katastrophe. Bei einer Massenpanik am Eingang des Geländes damals sind 21 Menschen ums Leben gekommen. Über 500 wurden teils schwer verletzt. Die strafrechtliche Aufarbeitung war ebenso langwierig wie frustrierend. Darüber haben wir mehrfach berichtet. Und jetzt läuft seit einer halben Stunde ungefähr in Duisburg eine Gedenkveranstaltung, 10 Jahre nach der Tragödie. Unser Reporter ist Benjamin Sartori. Was ist denn dort bisher gesagt worden von denen, die vorne auf der Bühne stehen?
Naja, also der Oberbürgermeister von Sören Link hat noch einmal betont, dass das die größte Katastrophe wirklich für die Stadt Duisburg war in der Nachkriegsgeschichte. Und dann ging es tatsächlich dieses Mal schon immer mal wieder auch darum, dass im Mai ja erst der Strafprozess rund um das Love Parade-Unglück endgültig ohne Urteile eingestellt wurde. Sören Link, der Oberbürgermeister, hat gesagt, dass er nachempfinden kann, dass es sich jetzt für manch Betroffene so anfühlt, als wenn es irgendwie kein Entrinnen mehr gäbe. Und auch ein Mensch von einer Love Parade Stiftung, Jürgen Thies-Bodenkamp heißt er, hat gesagt, dass viele Angehörige eben wegen der Einstellung des Prozesses an Recht und Gerechtigkeit zweifeln würden. Aber es gab nicht nur Redebeiträge. Wir sind hier auf einer grünen Wiese an einem Love Parade Mahnmal und da hat zum Beispiel auch eine Duisburger Sängerin das Halleluja gesungen, also durchaus stimmungsvoll.
Viele Gedenkveranstaltungen zurzeit sind ja nur in sehr kleinem Rahmen möglich wegen Corona. Wie ist das jetzt da in Duisburg?
Ja, es gab Beschränkungen. Also zum Beispiel haben die Hinterbliebenen der Todesopfer vorhin alleine an der Unglücksstelle selbst getrauert. In den letzten Jahren war das auch eine öffentliche Veranstaltung, aber da ist es einfach zu eng, um die Abstandsregeln einzuhalten. Dann ging man hier auf diese etwas größere Wiese. Da waren 100 Leute zugelassen. Man sollte sich vorher anmelden oder man musste halt Glück haben, dass man noch reinkommt. Ich habe jetzt nicht den Eindruck gehabt, als wenn es hier eine Warteschlange gegeben hätte oder als wenn irgendjemand nicht reingekommen wäre. Also der Platz hat gereicht.
Viele fragen sich ja, welche Schlussfolgerungen zu ziehen sind aus dieser Katastrophe bei der Love Parade. Gab es dazu Aussagen?
Naja, Aussagen direkt nicht. Aber es fällt schon auf, dass heute zum ersten Mal auch der Sachverständige aus dem Strafprozess hier war, der jeden Prozesstag da saß und ein riesiges Gutachten geschrieben hat. Ich glaube, dass dieser Mann und seine Aufarbeitung, sein technisches Verständnis von dem, was da passiert ist, in den nächsten Monaten noch eine Rolle spielen wird. Denn die Landesregierung oder der Landtag hat beschlossen, dass sich eine Expertenkommission genau mit seinem Wissen, mit seinem Gutachten zu den Ursachen des Unglücks beschäftigen soll und gucken soll, was müssen wir eigentlich ändern, damit so etwas wie auf der Love Parade nie wieder passiert. Denn es gab und gibt tatsächlich, das sagt auch der Sachverständige, noch erstaunliche Regelungslücken bei der Planung von Veranstaltungen. Also die zu schließen ist jetzt die Aufgabe und irgendwie auch der Blick nach vorn.
Benjamin Sartori war das von der Gedenkveranstaltung in Duisburg zum Gedenken an die Katastrophe der Love Parade vor 10 Jahren. Vielen Dank. Jetzt in die Türkei. Die Hagia Sophia in Istanbul hat eine wechselvolle Geschichte seit 1500 Jahren. Erst war sie die größte Kirche des orthodoxen Christentums. Nach der Eroberung der Stadt durch osmanische Truppen mitten des 15. Jahrhunderts wurde sie umgewandelt in eine Moschee. Und in den vergangenen 85 Jahren war sie ein Museum, das offen stand für alle Menschen, egal welcher Religion. Seit heute wird die Hagia Sophia wieder genutzt für muslimische Gebete. Christian Butkereit über das erste, sehr symbolische Freitagsgebet.
Es war ein Tag der Gesten und Symbole in Istanbuls Altstadtviertel Sultan Ahmed. Als um genau 13.16 Uhr der Gebetsruf von allen 4 Minaretten der Hagia Sophia ertönte, ging für viele Muslime ein Traum in Erfüllung. 350.000 Gläubige waren für diesen Moment gekommen, auch weit aus dem Osten der Türkei.
Wir sind aus Adıyaman für die Eröffnung der Hagia Sophia gekommen. Das war immer unser Wunsch, dass die Hagia Sophia wieder als Moschee geöffnet wird. Den Fatih Sultan Ahmed hat sie uns anvertraut. Gott sei Dank ist sie nun geöffnet.
Tag und Nacht wurde in den vergangenen 2 Wochen gearbeitet, um aus dem Museum, das die Hagia Sophia 85 Jahre lang war, eine Moschee zu machen. 4000 Quadratmeter Teppich wurden verlegt und ein Gardinensystem installiert, um die christlichen Symbole in der ursprünglich byzantinischen Kathedrale während des islamischen Gebets zu verstecken. Deshalb hieß es auch Vorhang zu, als der Chef der türkischen Religionsbehörde Ali Erbaş zu seiner Freitagspredigt ansetzte.
Heute ist gleichzeitig ein Tag der Ehre und Bescheidenheit. Endloser Dank gebührt Allah dem Allmächtigen, der uns diesen ehrenvollen Tag ermöglicht hat, uns in Moscheen zu treffen, den heiligsten Orten auf Erden und hier in der Hagia Sophia vor ihn treten zu dürfen.
Und dann fügte er ein Zitat hinzu, das dem Propheten Mohammed zugeschrieben wird.
Eines Tages wird Konstantinopel erobert werden. Gesegnet ist der Herrscher, dem dies gelingt.
Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan lauschte diesen Worten andächtig, obwohl heute viele von der zweiten Eroberung Istanbul sprachen und damit auch klar machten, wer dieser Eroberer sei. Dabei war es der Chef der Religionsbehörde Erbaş, der die Gebetskanzel fast wie ein Eroberer bestiegen hatte, mit einem Schwert in der Hand. Eine islamische Geste, bei der es darauf ankommt, in welcher Hand das Schwert getragen wird. Wer es rechts trägt, offenbart seine Absicht, es zu benutzen und zielt darauf ab, den Feind einzuschüchtern. Erbaş trug es rechts. Anleihen an die Vergangenheit der Osmanen zog auch diese junge Besucherin aus Frankfurt.
Es erinnert mich zurück an vor 567 Jahren, an die Eroberung von Konstantinopel. Auch da wurde ja mit dem ersten Freitagsgebet die Hagia Sophia letztendlich zu einer Moschee. Und mit dieser Umwandlung hat man wieder die Eroberung in dem Sinne.
Kritik war rund um die Hagia Sophia nicht zu hören. Sie kam vor allem aus dem Ausland. In Griechenland und auf Zypern läuteten aus Protest die Glocken vieler Kirchen. Das Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche, Erzbischof Hieronymus, bezeichnete die Umwandlung als Akt der Schändung. Die laizistische türkische Opposition verhielt sich auffällig still. Auch Menschen, die keiner oder einer anderen Religion angehören, sollen die Hagia Sophia weiterhin besuchen können. Nur eben außerhalb der Gebetszeiten. Dass die Moschee zu den Gebetszeiten voll werden wird, obwohl es so viele Moscheen in Istanbul gibt, der 20-jährige Student Mehmet, der sich dieses Freitagsgebet wegen Überfüllung der Hagia Sophia auf einer Großbildleinwand ansehen musste, hat daran keinen Zweifel.
Ich werde natürlich zurückkommen. Früher im Museum war ich auch, aber jetzt kann ich ohne Ticket rein. Und wir werden hier jetzt unsere Gebete verrichten. Das ist nicht irgendeine Moschee oder eine Moschee, die leer bleiben wird.
Auch Staatspräsident Erdogan dürfte hier öfter zum Gebet kommen. Er konnte sich heute feiern lassen als derjenige, der die Hagia Sophia zum zweiten Mal in der Geschichte zu einer Moschee gemacht hat.
Aus Istanbul war das Christian Butgereit. Die im Irak verschleppte deutsche Kulturmanagerin Hella Mewis ist wieder frei. Frau Mewis war Anfang der Woche in Bagdad entführt worden, auf dem Weg von ihrem Büro nach Hause. Nun ist sie wohlbehalten in der deutschen Botschaft angekommen, offenbar nach einer Befreiungsaktion durch irakische Sicherheitskräfte. Carsten Kühntop.
Das ist eine großartige Nachricht, so das Büro des irakischen Ministerpräsidenten auf Twitter. Hoffentlich würden die Kidnapper eine harte Strafe erhalten. In irakischen Sicherheitskreisen hieß es, man habe zuerst einen Hinweis auf den Ort erhalten, an dem Hella Mewis möglicherweise festgehalten wird. Dort habe man dann heute Morgen zugeschlagen. Die Sicherheitskräfte hätten Mewis mit verbundenen Augen vorgefunden. Das irakische Innenministerium erklärte, man habe die Entführer nicht festgenommen. Genauere offizielle Angaben zum Verlauf des Einsatzes gab es zunächst nicht. Im Fernsehsender Al-Hadath wunderte sich Samet Albiati, ein Irak-Experte, über die Geheimniskrämerei der Behörden und gab wieder, was er aus Sicherheitskreisen gehört hat. Heute die Entführung der deutschen Aktivistin. Wir haben sie in Al-Usafa gefunden. Die Kontakte sagten, als wir sie anriefen, wir haben das Vorgehen gegen die Kidnapper begrenzt, womit wir die Entführte befreien konnten. In den sozialen Medien im Irak aufatmen und Freude, dass Hella Mewis wieder frei ist. Aber auch Kritik an der Regierung. Wieso sage sie nicht, wer die Deutsche verschleppte? Wer stecke hinter der Tat? Und wie sei der Einsatz am Morgen tatsächlich verlaufen? Nach ihrer Befreiung wurde Hella Mewis von den irakischen Behörden deutschen Diplomaten übergeben. Sie hält sich nun in der deutschen Botschaft in Bagdad auf. In Diplomatenkreisen hieß es, Mewis sei den Umständen entsprechend wohlauf. Bundesaußenminister Heiko Maas dankte Regierung und Sicherheitsbehörden im Irak für eine umfassende Unterstützung. Die Iraker hätten entscheidend dazu beigetragen, dass der Fall ein gutes Ende genommen habe, so Maas. Hella Mewis war am Montagabend in Bagdad von Unbekannten in ein Auto gezerrt und verschleppt worden, unweit des Beit Tarkib, eines Kulturinstituts, das sie leitet. Wer Mewis entführte, ist weiterhin nicht bekannt. Allerdings richtet sich der Verdacht vor allem gegen die mächtige schiitische Miliz Qatar Hisbollah. Es ist denkbar, dass diese Gruppe Mewis und ihre Mitstreiter einschüchtern wollte. Seit Monaten hatte die deutsche Kuratorin und Kulturmanagerin offen die Proteste im Irak unterstützt, die sich gegen die Regierung und die verschiedenen Milizen im Land richten. Damit war Mewis nicht mehr nur kulturell aktiv, sondern nun auch ganz offen politisch. Gut möglich, dass sie damit für die Milizionäre zu weit ging, weil sie sich aus Sicht dieser Leute auf einmal in die Politik des Landes einmischte. Qatar Hisbollah hatte jedoch indirekt bestritten, in die Entführung verwickelt zu sein.
Das 20. Jahrhundert war ein amerikanisches Jahrhundert. Im Endeffekt sind nur noch die USA übrig geblieben als Supermacht. Das hat sich inzwischen geändert. China holt mächtig auf, wirtschaftlich, politisch und militärisch. Inzwischen ist die Rivalität beider Länder unübersehbar. Dementsprechend laut und dramatisch wird im Moment ein diplomatischer Konflikt zwischen Washington und Peking. Er dreht sich aktuell um die gegenseitige Schließung von Konsulaten. Aus Shanghai, Steffen Wurzel.
Auch wenn die Ankündigung nicht überraschend kam, die erzwungene Schließung des US-Konsulats im chinesischen Chengdu ist eine weitere bemerkenswerte Eskalation der diplomatischen Krise zwischen China und den USA. Mit der Schließung reagiert die chinesische Führung darauf, dass die US-Regierung am Dienstag das chinesische Generalkonsulat im texanischen Houston schließen ließ. So wurde der Schritt von der Staats- und Parteiführung in Peking heute auch begründet. In den Hauptnachrichten des staatlichen Senders CCTV verlas eine Fernsehsprecherin die komplette offizielle Begründung der Staatsführung. Demnach sei der Rauswurf der chinesischen Diplomaten aus Houston eine amerikanische Provokation gewesen und darauf habe man nun reagieren müssen. 3 Tage Zeit haben die US-Diplomaten nun, um das relativ große Konsulatsgelände in der südwestchinesischen Millionenmetropole Chengdu zu räumen. Das ist genauso viel, wie die chinesische Regierung für die Schließung ihrer Vertretung in Houston bekommen hat. Die chinesische Staats- und Parteiführung hat heute noch einmal klargemacht, dass für sie allein die US-Regierung schuld ist an der derzeitigen angespannten Situation. Der aktuelle Zustand sei nicht das, was China wolle, erklärte das Außenministerium in Peking. Die USA seien vollständig verantwortlich für die Lage. Die Beziehungen zwischen den beiden mächtigsten Nationen der Welt haben sich in den vergangenen Monaten massiv verschlechtert. Beide Seiten streiten unter anderem über den Ursprung des Coronavirus, über Wirtschafts- und Handelspolitik, über die Lage in Hongkong, die Unterdrückung der uigurischen Minderheit in Xinjiang und Chinas Machtpolitik im Asien-Pazifik-Raum. Innerhalb der US-Regierung teilen vor allem Vizepräsident Mike Pence und Außenminister Mike Pompeo verbal immer wieder massiv aus gegen China. Genauer gesagt gegen die kommunistische Führung. So auch gestern.
Securing our freedoms from the Chinese Communist Party is the mission of our time. And America is perfectly positioned to lead it.
Die westlichen Freiheiten zu schützen vor der kommunistischen Partei Chinas, das sei die Kernaufgabe dieser Tage, sagte Pompeo bei einer Grundsatzrede zur China-Politik in Kalifornien. Die USA seien bereit, bei dieser Aufgabe voranzugehen. Nun seien, so wörtlich, kreative und energische Ideen nötig, um China wirklich zu verändern, betonte Pompeo. Denn die Führung in Peking bedrohe den Wohlstand der Menschen.
We must induce China to change in more creative and assertive ways because Beijing's actions threaten our people and our prosperity.
Die Sprecherin der chinesischen Staats- und Parteiführung Hua Chunying verurteilte die Grundsatzrede Mike Pompeos heute scharf. Der US-Außenminister wolle ganz offensichtlich einen Kreuzzug starten gegen China. Das sei aber vergeblich und in etwa vergleichbar mit einer Ameise, die versuche, einen Baum zum Wanken zu bringen, erklärte Hua.
Steffen Wurzel für das Echo des Tages auf WDR 5 und NDR Info. Wer nimmt Flüchtlinge auf, vor allem wenn es um kranke Kinder geht? Dazu sind längst nicht alle Länder bereit, auch nicht in Europa. Die Bundesrepublik hat sich schon vor längerer Zeit bereit erklärt, hier ein Beispiel zu geben für eine begrenzte Zahl von Menschen in Not. Heute nun sind 83 Flüchtlinge in Deutschland gelandet. Sie hatten zuletzt in Lagern auf griechischen Inseln gelebt, unter schlimmen hygienischen Bedingungen. Nun werden sie auf 9 Bundesländer verteilt und selbst Bundesinnenminister Horst Seehofer ist dafür.
Besondere Freude hat bei mir ausgelöst die Haltung der Länderinnenminister zu den Entscheidungen, Kinder aus Griechenland nach Deutschland zu holen.
Seehofer freute sich damals vor allem über die Bereitschaft der Länder, auch abweichend vom regulären Verteilschlüssel Flüchtlinge aufzunehmen. Die konkrete Abmachung: Insgesamt werden mehrere Bundesländer bis Ende August 243 kranke Kinder aus den überfüllten Lagern in Griechenland aufnehmen. Insgesamt werden das mit Familien etwas mehr als 900 Menschen sein. Heute kommen aber erstmal rund 100 Personen, wie Innenministeriumssprecherin Wick angekündigt hat.
Die rund 100 Personen kommen aus Afghanistan, Irak, den palästinensischen Gebieten, Somalia und Syrien. Dabei handelt es sich um behandlungsbedürftige, kranke Kinder und ihre Kernfamilien.
Die Zahl sorgt in der Opposition für Unverständnis. Im Interview mit dem ARD-Hauptstadtstudio fordert Grünen-Fraktionschefin Göring-Eckardt die Bundesregierung auf, mehr Flüchtlinge aufzunehmen.
Auch wenn jedes einzelne Kind natürlich gerettet ist und es ist gut für jedes einzelne Kind, was da rauskommt aus diesen irrsinnigen Bedingungen, darüber freue ich mich, aber trotzdem gibt es eine höhere Notwendigkeit und eine höhere Bereitschaft in Deutschland. Und ich finde wenigstens die Verdopplung dieser Zahl, wir wissen, dass so viele kranke Kinder auf Lesbos sind, wir wissen, dass wenigstens so viele Platz in Deutschland hätten, das sollten wir tun.
Informationen waren das von Lennart Sebald. 30 Millionen Passagiere waren letztes Jahr unterwegs auf Kreuzfahrtschiffen weltweit. Die Zahl hat sich damit innerhalb eines Jahrzehnts nahezu verdoppelt und Tourismusexperten haben angenommen, dass die Zahl weiter stark steigt. Das war vor Corona. Inzwischen liegt die Kreuzfahrtbranche ebenso brach wie der Ferntourismus generell. Aber das ändert sich langsam. Heute sticht das erste Kreuzfahrtschiff seit langem von Hamburg aus in See. Es ist eine vergleichsweise kleine und kurze Tour, aber sie ist wichtig für die Branche. Aus Hamburg, Carsten Sekund.
Um 21.30 Uhr wird die Mein Schiff 2 ablegen, zum ersten Mal wieder seit Ende Februar. Und Gottja Sönnigsen, der Sprecherin der Reederei TUI Cruises, fällt ein Stein vom Herzen.
Ja, wir freuen uns natürlich, dass es jetzt losgeht. Wir freuen uns auf die Gäste, die einen unverbauten Blick aufs Meer genießen, weil wir nur Balkonkabinen verkaufen. Wir starten mit einer 60-prozentigen Auslastung und natürlich allen Sicherheitsmaßnahmen und Hygienemaßnahmen, die auch an Land gelten.
4 Tage, 1200 Passagiere ab 650 Euro kostet die Reise. Nur ein Kurztrip, aber
ich würde mal sagen, das ist vielleicht das neue Normal. Die Leute wollen raus, sie möchten mal einen Tapetenwechsel. Und bei uns an Bord können sie auch die meisten Leistungen, die meisten Angebote wie üblich nutzen. Und wir glauben, dass sie mit den blauen Reisen da das perfekte Angebot haben.
Blaue Reisen bedeutet Kurztrips in Nord- und Ostsee. Viele Reisende können es kaum erwarten.
Ist doch top. man könne reisen.
Ich hatte wahnsinnige Sehnsucht. Das ist meine 11. Tour mit der Mein Schiff und ich liebe sie ganz einfach.
Es gibt halt keine Landgänge, ne?
Ja, aber wir genießen jetzt das Luxushotel.
Ich habe Ende Februar so ziemlich fast mit die letzte Kreuzfahrt mitgemacht und wir haben uns geschworen, wenn es wieder losgeht, dann fahren wir. Ich freue mich.
Solange größere Kreuzfahrten noch nicht möglich sind, backt man auch bei TUI Cruises kleinere Brötchen.
Wir haben noch einige Kurzreisen ab Hamburg, aber auch ab Kiel. Und danach starten 7-tägige Panoramafahrten in die norwegischen Fjorde mit also herrlichen Aussichten der norwegischen Küstenlandschaft.
Es gibt ja Leute, die bezweifeln, dass Autorennen unter Sport fallen. Aber naja, lassen wir das. Zu den Meldungen des Tages gehört Neues aus der Formel 1. Die kehrt zurück nach Deutschland an den Nürburgring. Im Oktober, am 11. Oktober, läuft hier der große Preis der Eifel. Das wurde heute bestätigt. Einzelheiten von Michael Lang.
Endlich wieder Formel 1 Sound auf dem Nürburgring. Geschäftsführer Mirko Markfort steht in seinem Büro über der Rennstrecke und freut sich, dass seine wochenlangen Verhandlungen mit den Formel 1 Organisatoren Erfolg hatten.
Ja, es ist einfach unbeschreiblich. Es kommt was zurück. Wir haben 7 Jahre keine Formel 1 mehr am Nürburgring gehabt. Ja, es ist einfach Emotionalität pur.
Die erste Formel 1 Veranstaltung nach 7 Jahren in der Eifel wird etwas Besonderes, auch wegen der Corona-Pandemie. Ob Zuschauer auf den Tribünen die Rennen verfolgen können, muss noch geklärt werden. Hier seien die Planungen noch ganz am Anfang, sagt Mirko Markfort.
Planungsstand ist erstmal, dass es ohne Zuschauer stattfindet, aber das Ziel ist es natürlich, mit Zuschauern zu fahren. Daran arbeiten wir und werden jetzt auch in Kürze mit Konzepten mit den Behörden in die Diskussion einsteigen.
Vorbild seien die Planungen der Fußball-Bundesliga, sagt der Nürburgring-Geschäftsführer. Zuschauer oder nicht, Verluste will er mit der Formel 1 nicht machen. Er habe mit den Veranstaltern einen partnerschaftlichen Deal ausgehandelt, sagt er.
Wir werden definitiv kein Geld verlieren. Ja, das ist das Wichtigste an der Stelle. Und das ist, glaube ich, auch eine schöne Botschaft.
Und noch eine schöne Botschaft hat er für die Motorsportfans in der Region. Denn bei den Verhandlungen habe man sich auch auf einen Titel für die Formel-1-Veranstaltung auf dem Nürburgring festgelegt.
Also die Veranstaltung wird heißen, der große Preis der Eifel.
Ob nach diesem Formel-1-Rennen weitere folgen, darüber will der Nürburgring-Geschäftsführer nicht spekulieren. Aber ausschließen will er es auch nicht.
Und dann noch der Profifußball. In Deutschland ist das Pokalfinale entschieden. In Frankreich steht es heute Abend an. Paris Saint-Germain spielt gegen den AS Saint-Étienne ab 21.10 Uhr. Das wird ein besonderes Spiel, nicht nur für PSG-Trainer Thomas Tuchel, sondern für alle französischen Fußballclubs und Fußballfans. Denn es dürfen Corona-bedingt 5.000 Zuschauer in ein Stadion, das über 80.000 Plätze hat. Sabine Wachs.
Für Thomas Tuchel, Trainer des französischen Meisters und Favoriten des Spiels Paris Saint-Germain, ist trotzdem klar, obwohl das Pokalfinale mit Zuschauern stattfindet, ist die Normalität im französischen Profifußball noch lange nicht zurück. Im Radiosender France Info sagte Tuchel, wir versuchen, das so professionell wie möglich zu machen. Aber wir leben immer noch in Zeiten, in denen wir extrem vorsichtig sein müssen, in denen es wichtigere Dinge gibt als Fußball. Trotzdem freuen wir uns sehr, dass das Pokalfinale stattfinden kann. 5.000 der mehr als 80.000 Plätze im Stade de France sollen besetzt werden. Kritik an dieser Entscheidung hagelt es von allen Seiten. Die Ultras von PSG und dem AS Saint-Étienne wollen das Spiel boykottieren. Die wenigen Tickets seien nicht fair zu verteilen, sagen sie. Noël Le Gray, Präsident des französischen Fußballverbandes, versucht zu beschwichtigen. Das ist doch besser als ein Geisterspiel. Die begrenzte Zahl an Zuschauern ist ja auch für uns nicht befriedigend. Aber diese Entscheidungen wurden nicht getroffen, um Fans auszuschließen. Und doch fühlt es sich wohl vor allem für die Fans des Underdogs AS Saint-Étienne so an. Nur 900 Tickets wurden für die Anhänger des Vereins reserviert. Gemeinsam mit dem Club haben sie nun beschlossen, die Plätze leer lassen zu wollen. Trotzdem werden rund 4.000 Menschen im Stadion sein, darunter auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron, der den Siegern im Anschluss den Pokal überreichen wird. Der Präsident wird den Spielern natürlich nicht die Hand schütteln, eher lächeln und sich mit ihnen freuen. Er wird den Pokal so überreichen, dass alle geltenden Abstands- und Hygienemaßnahmen eingehalten werden können, sagt Verbandspräsident Le Gray im Fernsehsender BFM. Gerade die Hygiene- und Abstandsregeln hatten im Vorfeld des Spiels für Diskussionen gesorgt. Vor gut zwei Wochen hatte ein Testspiel von PSG gegen Le Havre stattgefunden, ebenfalls mit 5000 Fans, und lange nicht alle hielten sich an die Hygiene- und Abstandsregeln. Das soll dieses Mal anders werden, sagt Florence Ardouin, Direktorin des französischen Fußballverbandes. Der Mindestabstand von einem Meter muss eingehalten werden. Wir müssen Sitze sperren. Im Stadion gilt Maskenpflicht. Wer ohne Maske kommt, bekommt eine Maske von uns. Wir haben Ordner, die die Maskenpflicht kontrollieren. Es geht nicht anders.
Soweit das Echo des Tages aus Köln. Ich wünsche Ihnen noch einen sehr schönen Abend. Mein Name ist Michael Brocker.
NDR Info.